Listen up. Yo, gonna teach you something neat from the ear to the nose down to the throat. We're here to teach, ready to promote. Learning is our mission and we won't stop. Spreading knowledge from the bottom to the top.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 31 von Hals über Kopf, dem Podcast über alle Themen der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Kopf-Hals-Chirurgie. Mein Name ist Tobias Albrecht und bei mir sitzt wie immer Stefan Wolpert. Hallo Stefan.
Hallo Tobias. Heute ist ja unsere Extra-Folge, die Osterfolge, und wir sprechen da gleich über unsere kleinen Easter Eggs, unsere Ostereier im Hals, und zwar über Mandeln. Es ist ein Thema, das eigentlich nicht so richtig beliebt ist, zumindest hier in der Leitungsetage unserer Klinik. Bei den Assistenten ist es sehr beliebt, weil es etwas ist, was man üben muss am Anfang. Wir sprechen über die Tonsillektomie oder die Tonsillotomie.
Genau, wie du sagst, es ist ein wichtiges Thema, aber natürlich die Frage ist, warum? Und das ist die Antwort, weil sich in diesem Thema besonders gut ableiten lässt, warum Studien und Leitlinien ebenso wichtig sind.
Genau, wir sind ja schon zwei alte Hasen, um im Thema zu bleiben. Und als ich hier vor Urzeiten angefangen habe, da war das so, wir hatten Montag und Dienstag jeweils einen sogenannten TE-Saal, also Tonsillektomiesaal, und da liefen dann so 6 bis 8 solcher Tonsillektomien durch.
Das war bei mir vergleichbar. Also wir hatten auch einen sogenannten schnellen Saal und da waren so 12, 13 OPs am Tag drin und da waren auch gut 6 bis 8 TEs und da hat man wirklich viele, viele TEs hintereinander gemacht.
Ja, und wie jeder weiß, ist ja eine gefürchtete Komplikation die Nachblutung, weswegen bei uns die Patienten 5 Nächte bleiben nach der OP. Und das ist eigentlich bis heute so geblieben. Das heißt, wenn die Montag oder Dienstag operiert wurden, dann gingen die Samstag oder Sonntag nach Hause. Und man muss dazu wissen, dass halt die ganzen anderen Operationen, die wir hier so standardmäßig machen, also die meisten, Ohr, Nebenhöhle, Weichteile, liegen die Patienten eigentlich nur so 2 Nächte. Das heißt, die Belegung ist mit vielen Tonsillektomien gut, aber es ist natürlich schlecht, weil die Betten für die anderen Eingriffe fehlen. Ne?
Und weil die Vergütung natürlich auch nicht so hoch ist mittlerweile.
Ja, das kommt natürlich noch dazu. Da kommen wir jetzt zu den monetären Sachen. Ne?
Ja, aber dann kam die Bertelsmann-Stiftung.
Genau, und die hat dann den Finger in die Wunde gelegt. Und dann gab es so einen Faktencheck Gesundheit-Mandeloperation. Und die haben dann einen Zeitraum von 2007 bis 2010 ausgewertet und sind zum Schluss gekommen, dass es da unglaublich große regionale Unterschiede gibt, wie häufig eigentlich so eine Mandeloperation durchgeführt wird.
In manchen Kreisen wurden nach dieser Untersuchung 8-mal mehr Kinder und Jugendliche operiert als eben in anderen Kreisen.
Ja, und die Frage ist, warum? Und eine ganz zentrale Erklärung war eben die Versorgungsmöglichkeit. Es ist ganz einfach so, dass in Kreisen ohne HNO-Krankenhauskapazitäten einfach viel weniger Patienten operiert wurden als im Bundesdurchschnitt. Und Patienten, die in Kreisen wohnten, wo große Abteilungen waren, die Kapazitäten hatten oder wo viel Kapazität für so Mandel-OPs war, es können ja auch Niedergelassene sein, da wurde dann überproportional häufig operiert. Und das ist eigentlich nicht ganz in Ordnung. Ne? Die Leistung sollte ja eigentlich nicht von solchen Faktoren abhängen.
Ja, aber dieser Ungleichgewicht betraf ja auch nicht alle Indikationen gleichermaßen.
Nein, nicht gleichermaßen, aber trotzdem zumindest die beiden wichtigsten. Also die beiden wichtigsten sind ja einmal die chronische Entzündung der Mandel. Und das sind etwas mehr als die Hälfte der Eingriffe, zumindest in dieser Studie damals. Und da war der Unterschied bis zu 12-fach, je nach Versorgungsregion. Und die andere wichtige Indikation, das ist die Mandelvergrößerung. Ich glaube, da sprechen wir nachher nochmal drüber. Einfach nur, dass die schier zu groß sind mit den Folgeerkrankungen, die dadurch entstehen können. Und da war der Unterschied offensichtlich bis zu 58-fach zwischen Kreisen.
Das ist schon krass.
Ja, das ist super krass und das war schlussendlich, soweit ich das weiß, auch der Grund, weswegen die deutsche HNO-Gesellschaft dann dazu übergegangen ist, eine Leitlinie zu entwickeln. Also diese Studie hat schon ein bisschen Druck aufgebaut und was verändert. Ja, und diese Leitlinie bezieht sich jetzt vor allem auf die Mandelentfernung und auf die Mandel, also die vollständige Mandelentfernung, die Tonsillektomie und die Mandelteilentfernung. Und ich denke, wir sollten jetzt einfach mal ein bisschen über diese Begrifflichkeiten reden. Und um was geht's da eigentlich? Was sind das für Operationen? Was sind Indikationen? Und darum geht's heute.
Und wenn wir sagen, wir sprechen über die komplette Entfernung und über die Teilentfernung, dann ist es eben nicht nur eine technische Frage, also welche OP mache ich und welche Technik habe ich, sondern es ist auch eine Indikationsfrage. Also jeder Eingriff hat eigentlich verschiedene Indikationen. Und darüber raus geht es natürlich aus der Patientensicht auch darum, wie viel Schmerzen habe ich, wie hoch ist das Nachblutungsrisiko, wann kann ich wieder normal essen, also eine normale orale Nahrungsaufnahme. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht für ein Rezidiv oder eine Revisionsoperation?
Genau, und dann im Prinzip gibt es ja auch noch unsere Sicht aus Operateursicht. Da geht es ja darum, auch welches Verfahren nutze ich. Da gibt es ja wieder unterschiedlichste Verfahren. Also klassisch Cold Steel, einfach nur mit rausschneiden, mit Schere und Raspatorium zum Beispiel. Dann gibt es die Koblation. Laser wird häufig von Patienten angefragt. Radiofrequenz gibt es. Shaver, also was ist da jetzt das Beste?
Und das Gute ist, zu dem Thema gibt es mal wieder eine Leitlinie, eine S3-Leitlinie, eben wie du schon gesagt hast, zur Tonsillopharyngitis. Die Leitlinie ist von 2024, also jetzt auch noch aktuell. Und dem Ganzen zugrunde liegt natürlich ein Bericht, ein Evidenzbericht vom IQWiG. Das ist das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Und das definiert eben genau diese patientenrelevanten Endpunkte für den Vergleich. Mache ich jetzt eine Tonsillektomie oder eine Tonsillotomie?
Gut, da sind wir jetzt schon mittendrin. Also die Leitlinie ist, glaube ich, ist die zweite Version, glaube ich, oder die dritte? Ich glaube, die zweite Version. Ne?
Ich meine die zweite, ja.
Genau. Also bevor wir über diese Punkte sprechen, fangen wir mal sauber an. Was ist denn das?
Also wie immer richtig und wichtiger Punkt. Wir fangen von vorne an. Eine Tonsillektomie, kurz TE, ist die vollständige extrakapsuläre Entfernung der Tonsilla palatina, also inklusive Kapsel, alles raus.
Genau. Und eine Tonsillotomie, kurz TT bei uns, es gibt, glaube ich, andere sagen Toto, also das ist schon nicht mehr so ganz festgelegt, ist eine Teilentfernung. Und da wird dann intrakapsulär geschnitten und das bedeutet, dass die Kapsel erhalten wird. Das ist, glaube ich, bei allen Verfahren gleichermaßen.
Und eigentlich beginnt genau da schon das erste Problem. Die Tonsillektomie ist ziemlich klar definiert. Die Tonsillotomie dagegen ist deutlich weniger standardisiert. Also je nach Technik und je nach Schule bleibt unterschiedlich viel Restgewebe im Patienten zurück.
Ja, und da geht es jetzt schon los. Wir wollen ja alles mit Studien erklären, was ja auch richtig ist. Aber bei der Tonsillotomie ist es dann eben auch nicht ganz einheitlich, was die Technik angeht. Also da gibt es eben, wie ich sagte, Radiofrequenz, Koblation, Mikrodebrider und so weiter und so fort. Und dann auch noch die Resektionstiefe. Ne? Gehe ich entlang des Gaumenbogens, wie so, ich denke, so viele das machen, wie viel luxiere ich die Tonsille? Also wie stark ziehe ich die dabei raus? Gehe ich direkt schon auf die Kapsel runter, um möglichst viel Volumen rauszubekommen? Also das ist nicht festgelegt.
Und eben in diesen Studien zur Tonsillotomie nennt man genau diesen Punkt quasi eine methodische Heterogenität im Eingriff. Und das macht natürlich wirklich saubere Studien bei der Tonsillotomie im Hinblick auf diese Punkte. Wie viel Schmerzen gibt es, wie ist das Nachblutungsrisiko und besonders schwierig.
Okay, also starten wir mal mit der Indikation und vielleicht den klaren Indikationen für das jeweilige Verfahren. Denn die Verfahren gibt es beide schon sehr lange und die existieren schon sehr lange parallel. Und die Hauptindikationen waren einmal das Volumenproblem. Also mein Pharynx ist zu voll mit zum Beispiel Schnarchen oder anderen Atemproblemen. Und das Infektionsproblem, also die rezidivierende Entzündung oder möglicherweise auch die akute Entzündung. Und historisch gesehen, also zumindest als ich Assistent war, war es so, die Tonsillotomie, die war reserviert für die symptomatische Tonsillenhyperplasie, also die zu großen Mandeln. Und das war halt vor allem Kindesalter. Also Klassiker, Kind kommt in ambulante OP-Zentrum oder in die Klinik mit Schnarchen, nachts Atemaussetzer, Atmet die ganze Zeit durch den Mund und unter Umständen noch ein bisschen Probleme bei der Nahrungsaufnahme. Und das ist dann so das klassische kindliche OSAS, sage ich mal. Das sind so die Patienten gewesen. Für die Tonsillotomie haben wir irgendwann schon mal auch drüber gesprochen, dass kombiniert werden kann mit einer Adenotomie.
Und das ist auch international eigentlich relativ konsistent. Vor allem bei Kindern, die wichtigsten Indikationen für die Tonsillenchirurgie ist eben neben den rezidivierenden Infektionen die obstruktive, schlafbezogene Atemstörung. Und das wissen wir ja heute, bei obstruktiver Problematik kann sich durch die Tonsillenchirurgie eben nicht nur das Schnarchen und der Schlaf verbessern, sondern auch andere Sachen wie nächtliches Einnässen, wie das Wachstum, wie Verhalten im Schulalltag. Und bei Risikokonstellationen, also Alter unter 2 Jahre oder sehr adipöse Patienten, Patienten mit dem Down-Syndrom, die häufig auch eine Makroglossie haben oder eben bei neuromuskulären Erkrankungen, spielt für uns eigentlich präoperativ wirklich eine Polysomnographie eine wichtige Rolle.
Genau, ist auch wichtig, sollte man, ist ein bisschen steinig da reinzukommen, nicht in Tübingen, weil wir da ein ganz tolles Kinderschlaflabor haben, aber sollte man nicht scheuen, das zu tun, auch bei Kindern, die ein gewisses Blutungsrisiko haben. Ja, also für die Tonsillotomie ist halt wichtig, bei der Hyperplasie ist der Nutzen der Operation gut belegt. Und für die rezidivierende akute Tonsillitis, da gibt es auch einen Nutzen. Da gibt es Studien zu, aber er ist deutlich unsicherer als für die Hyperplasie. Also einfach nur, um das Volumen zu reduzieren. Was uns eigentlich direkt schon zum zweiten wichtigen Indikationspunkt führt, die Infektion. Die klassische Indikation für die TE, also die komplette Entfernung, sind rezidivierende akute Tonsillitiden. Bei uns häufig in der Klinik ein Peritonsillarabszess oder ein Retrotonsillarabszess. Also vor allem halt Entzündung. Und dann gibt es, wenn wir noch so einen tonsillären Fokus bei entzündlichen Grunderkrankungen haben, das ist selten, das ist sehr umstritten, ob das was bringt. Psoriasis zum Beispiel oder andere Erkrankungen wäre auch noch ein Grund. Schlafapnoe und eben Tumorverdacht, also bei einer Tonsillenasymmetrie zum Beispiel.
Also bleiben wir bei der Infektion zunächst mal. Was die Indikation für rezidivierende Tonsillitiden angeht, ist die aktuelle Leitlinie jetzt ja deutlich strukturierter als die ältere Diskussion.
Aber deswegen nicht unbedingt einfacher, wenn ich das sagen darf. Also man muss jetzt ein bisschen wieder nachdenken, was ich aber gut finde.
Genau, aber man hat eine gute Struktur und man kann sich auf was verlassen und auf was beziehen. Und die Leitlinie sagt ganz klar, für die operative Therapie rezidivierender akuter Tonsillitis sind die Episodenzahlen, also wie häufig hat der Patient eine Tonsillitis, diesen entscheidend. Und laut Studien ist eben ein Nutzen der Tonsillektomie dann gegeben, wenn entweder mindestens 7 Episoden in einem Jahr, also 12 Monaten waren, oder 5-mal pro Jahr, aber 2 Jahre hintereinander dann, oder über 3 Jahre jeweils 3-mal pro Jahr. Und wenn dieser Schwellenwert nicht erreicht wird, empfiehlt die Leitlinie ganz klar weiter beobachten über ein halbes bis ein Jahr.
Da muss ich sagen, das ist besser als früher. Früher war es einfach nur über 7 und das erreicht kaum einer und die Leute quälen sich jahrelang mit dieser Mandelentzündung. Also wie gesagt, wir haben echt keine Lust, das zu operieren, aber die profitieren auch. Also wenn das über viele Jahre geht, das fand ich eine sehr gute Novellierung in der Leitlinie.
Absolut. Und jetzt kommt aber ein Punkt, mal gucken, ob der immer so bleibt. Da kann man vielleicht drüber diskutieren. Und zwar, wenn man weiterliest in der Leitlinie, steht dann, bei Patientinnen und Patienten mit rezidivierenden akuten Tonsillitiden und einer relevanten Tonsillenhyperplasie. Und relevant für die Leitlinie ist eine Einengung des Oropharynx um mehr als 25%, sprich die Tonsillen sind größer, Brodsky 1, soll eine Tonsillotomie angeboten werden, aber eben mit der Aufklärung über das Risiko, dass man später nochmal eine sekundäre Tonsillektomie machen muss.
Ja, also als die Leitlinie rauskam, habe ich die Assistenten immer verrückt gemacht in der zentralen Aufnahme, dass Patienten, die zur Tonsillektomie kommen, also Version 1 der Leitlinie, dass sie auch über die Tonsillotomie aufgeklärt werden müssen, weil beide Verfahren im Prinzip in dieser ersten Leitlinie als gleichwertig dargestellt wurden für diese Indikation. Und dann gibt es halt Patienten, also die wenigsten waren zum Glück vorgebrieft, aber wenn man halt so ganz kleine Rosinen hat, es gibt diese chronischen Mandeln, die einfach so narbig, klein und trocken sind, da kann man keine Tonsillotomie sinnvoll machen. Das funktioniert nicht. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass diese Veränderung mit der Größe also eingebracht wurde. Also es macht vor allem dann Sinn, wenn die Mandeln groß sind. Aber ich glaube, wir sprechen auch noch über Daten. Die Daten sind da jetzt ja auch nicht so richtig bombenfest, was genau, das angeht.
Die sind nicht so super belastbar. Und wenn man natürlich diese Hürde überschreitet und die 7 oder eben 5 oder 3 Episoden über die Jahre hat, dann ist halt fraglich, inwieweit man jetzt rein von der Verkleinerung profitiert und das Restgewebe da bleibt und man vielleicht dann nochmal antreten muss für eine vollständige Tonsillektomie.
Ich habe so beobachtet, dass früher alle wollten die Mandeln komplett raus haben. Wir haben die beraten und alle wollten die Mandeln komplett raus bei der für chronische Entzündung. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass so diese Generation der 18- bis 25-Jährigen, 18- bis 30-Jährigen, das ist ja gar keine so kleine Gruppe, dass die sehr häufig jetzt doch sagen, okay, wir probieren eine Tonsillotomie, weil sie müssen nicht so lange in der Klinik bleiben und es ist etwas risikoärmer.
Gute Studien zu machen mit der Tonsillotomie ist halt auch wieder schwierig. Insofern ist halt die Frage, ob wir jemals da belastbarere Daten bekommen, die uns wirklich eine Entscheidung leichter machen. Jetzt für Erwachsene mit obstruktivem Schlafapnoe-Syndrom und eben deutlicher Hypertrophie der Tonsillen gibt es in Amerika, in dem Positionspapier der American Association, ist die Tonsillektomie eben in diesen ausgewählten Fällen sogar die First-Line-Therapie, wenn die Tonsillen wirklich primär der Obstruktionsort sind. Also es gibt auch Orte auf dieser Welt, wo man bei OSAS nicht eine TT macht, sondern schon die komplette TE.
Genau, und dann gibt es ja noch die extremere Variante, das ist dann die UPPP. Also schlussendlich, wenn wir die Mandel entfernen und noch eine Gaumenbogenvernähung machen und das Zäpfchen ein bisschen versteifen, sage ich mal vereinfacht, wo auch eine Mandelentfernung in der Regel dabei ist, wenn sie noch vorhanden sind. Über die Themen Schlafapnoe und so sprechen wir, glaube ich, nochmal in einer ganzen Episode von mehreren Folgen, weil es ein unglaublich wichtiges Thema ist und wir hier auch Zugang zu Experten haben, die es einfach auch nicht nur für Studenten, sondern auch für ärztliche Kollegen spannend machen, sogar für uns zwei. Ne? Ja, wenn wir jetzt nochmal auf die Patientenperspektive schauen, das müssen wir als Ärzte ja auch tun, besonders in der Beratung finde ich das wichtig. Was passiert postoperativ? Was ist mit Schmerzen? Wie viel Analgetika brauche ich? Zumindest wie in Tübingen will man ja keine Schmerzmittel nehmen. Wie ist es mit Essen? Normalkost. Wann kann ich endlich wieder meinen Cappuccino schlürfen? Nachblutungsrisiko. Wie ist das hier?
Gerade beim Endpunkt Schmerzen, also Endpunkt Schmerzintensität, gibt es eine gute Evidenz und die zeigt insgesamt einen Vorteil der Tonsillotomie. Also im IQWiG-Bericht lag im dritten postoperativen Tag bei Kindern einen Effekt zugunsten der Tonsillotomie vor, wenn auch bei niedriger Evidenzqualität. Bei Erwachsenen war der Vorteil deutlicher und die Evidenz zumindest in moderat eingeschätzt. Auch die Anzahl der Tage bis zur Schmerzfreiheit war bei Kindern nach einer TT kürzer.
Ja, und so beim Analgetikeverbrauch ist es ähnlich, soweit ich weiß. Also hier brauchen Patientinnen und Patienten nach einer TE in den eingeschlossenen Studien mehr Schmerzmittel als nach einer TT.
Und das sieht man auch in der Aufnahme von Normalkost. Das ist ja für Patienten häufig recht relevant. Wann kann ich wieder normal essen? Und nach einer Tonsillotomie konnten Kinder im Mittel etwa 2 Tage früher wieder Normalkost essen. Bei Erwachsenen ist es 1,8 Tage, also auch irgendwie grob 2, wo sie früher normale Nahrung aufnehmen konnten. Und über alle Altersgruppen hinweg liegt der Vorteil eben bei gut 2 Tagen früher.
Ja, Nahrungsaufnahme nach den Operationen ist ja eh so ein Thema für sich. Das sind ja so Klinikphilosophien. Also hier ist ja so eine Klinikphilosophie, dass man nur Schonkost, nicht zu sauer, nicht zu hart. Ich kenne andere Kliniken, da soll man immer viel Brot essen mit Kante, damit die Belege runtergehen. Hab mich auch gestern wieder eine Mutter gefragt, dass ihr das so empfohlen wurde von ihrem HNO-Arzt. Ich habe das irgendwann mal nachrecherchiert, ob es da Unterschiede gibt. Und im Endeffekt der einzige Unterschied, den man bei der Ernährung und Komplikationen sieht, ist, glaube ich, dass die Patienten zufriedener sind, wenn sie die Kost selber auswählen dürfen. Unterschiede bei Nachblutung und sowas gab es meines Wissens nicht. Deswegen ist die Kost jetzt nicht so kriegsentscheidend. Aber was sauer ist, brennt tendenziell. Ist einfach so. Es sind zwei große Wundflächen. Und wenn man da jetzt halt Tomatensaft drüber trinkt oder irgendwie Orangensaft, das kann natürlich brennen. Ne? Und wir haben viel Eis. Fürs Pückler, Vanille, Schoko. Das heißt, die können hier Eis schlotzen ohne Ende.
Genau, und dann können wir nochmal über die Nachblutung sprechen. Das war schon so die stärkste Frage immer wieder, wie häufig ist da eine Nachblutung? Und auch da gibt der IQWiG-Bericht Zahlen. Im IQWiG-Bericht traten bei Kindern Nachblutungen mit oder ohne operative Versorgung nach einer Tonsillektomie, also nach einer TE, bei 14 von 567 Patienten auf. Und bei einer Tonsillotomie waren es 2 von 656. Das entspricht einer Odds-Ratio von etwas über 8. Und bei Erwachsenen lagen die Zahlen bei 26 von dieser 132 Patienten großen Kohorte bei einer Tonsillektomie versus 11 von 128 bei einer TT. Odds-Ratio ungefähr 2,5. Und über Altersgruppen ergab sich eben ein Vorteil für die Tonsillotomie. Aber, wenn man sich das mal anschaut, Nachblutungsrisiko mit und ohne operative Versorgung 26 von 132 Patienten, das wären 19, 20%. Also das ist schon relativ hoch in dieser Kohorte, wo das IQWiG drauf geguckt hat.
Das ist hoch, ja. Aber es fällt auch auf, dass sie, und das kann ich bestätigen, die Erwachsenen bluten wesentlich häufiger nach als die Kinder. Das kommt da aus diesen Daten schön raus. Und die Schwankung zwischen den Studien, wie häufig die Nachblutungsquote ist, du sagtest eingangs, glaube ich, 5%, das schwankt sehr stark. Also es kann eben 15 sein, in anderen Studien ist es 2%, wo man guckt.
Genau, in den Studien, die sie für die Leitlinie herangezogen haben, ist es ungefähr 5-6% das Nachblutungsrisiko. Das ist realistisch, das würde ich sagen, deckt sich auch mit dem, was man so im Klinikalltag sieht.
Ja.
Jetzt eben diese knapp 20%, das finde ich schon relativ hoch, aber das sind eben die Zahlen aus dem IQWiG-Bericht.
Ja, wenn wir das jetzt mal übersetzen, ist es so, dass die Tonsillotomie kurzfristig eben die morbiditätsärmere Operation ist. Sie hat eher weniger Schmerzen, weniger Analgetikabedarf. Man kann früher normal essen, weniger gefährliche Risiken wie Nachblutung. Aber wie sieht es langfristig aus? Revisionsoperationen und sowas?
Genau, darüber hatte ich vorhin ja gesprochen. Also die Empfehlung ist eine Tonsillotomie auch bei einer chronischen Entzündung, auch wenn man eben diese Schwellen überschritten hat. Und das wurde eben untersucht. Und das ist ja eigentlich so im Kopf das stärkste Gegenargument gegen eine Teilentfernung bei den rezidivierenden Tonsillitiden, weil eben Tonsillengewebe zurückbleibt. Und dann kann wieder was passieren.
Genau. Und es ist wichtig, ganz sauber zu sagen, welcher Endpunkt hier überhaupt gemessen wurde. Also dieser IQWiG-Bericht betrachtet ja nicht einfach Halsschmerzen irgendwann, sondern eben revisionspflichtige Tonsillopharyngitis-Rezidive. Also Rezidive, die so relevant sind, dass man wieder operiert werden muss. Wenn die Mandeln raus sind, heißt es ja nicht, dass man keine Infekte im Rachen mehr kriegen kann. Ja, das muss man den Patienten halt auch vorher sagen. Ne?
Ja, aber das Problem ist, dass genau für diese Patienten die Studienlage extrem dünn ist. Also relativ dünne Evidenz. Kann man sich natürlich auch vorstellen, wenn man so eine Studie aufsetzt, dass man braucht Patienten, die mal irgendwann aufgrund einer chronischen Tonsillopharyngitis eine TT bekommen haben und dann brauchen sie nochmal eine Rezidiv-OP. Die muss man erstmal zusammenkriegen, da braucht man wahrscheinlich mehrere Zentren, dass man das überhaupt hinkriegt. Deswegen gibt es da nicht so viel. Also Evidenzlage relativ dünn. Also für die Studien, die es gibt, die gibt es bei Kindern und bei Erwachsenen und da kann man eigentlich praktisch keine Ergebnisse daraus ableiten. Also wir können nicht daraus ableiten, dass es eine Entwarnung gibt, dass man sagt, ja, kann man machen, passt schon. Aber man kann auch eben keinen belastbaren Nachweis finden, dass man daraus schadet.
Ja, und bei einfach einer erneuten Vergrößerung der Mandel, also jetzt nicht Entzündung, sondern einfach Hyperplasie zu groß, da ist die Datenlage entsprechend ähnlich schwach. Also sekundäre TT, da gibt es zwar Ergebnisse, aber in den pädiatrischen Auswertungen ist es dann 0 von 219, bei der Tonsillektomie 8 von 235. Aber mit diesen Daten kann man nicht so richtig was anfangen. Wir sehen das ab und zu hier schon. Also ich habe ja ein Jahr das ambulante OP-Zentrum hier gemacht, als junger Facharzt. Und da hat man das ab und zu schon gesehen, dass sie nochmal groß werden, aber es ist eher selten.
Wo man noch drauf gucken könnte, wenn man jetzt außerhalb von der Leitlinie schaut, dann außerhalb von einem eQuick-Bericht. Es gibt in Schweden gibt's ein Register mit Real-World-Daten über ganz Schweden. Und das ist für die Frage sicherlich hilfreich. Es ist halt keine randomisierte, klinisch durchgeführte Studie. Real-World-Daten aus dem Register. Und wenn man da reinschaut, dann sieht man, dass die Inzidenz für eine erneute Operation nach einer primären Tonsillotomie bei ungefähr 1 pro 1000 Personen pro Jahr liegt. Das ist nicht riesig, aber eben das ist auch nicht null.
Ja, also man könnte Pi mal Daumen sagen, die TT, also Mandelverkleinerung, gewinnt kurzfristig, klar. Langfristig, speziell bei Infektionen, wiederkehrenden Mandelinfekten, da ist es ein bisschen unsicher. Und deswegen fordert die Leitlinie ja auch weitere Studien, um eben die Nichtunterlegenheit der Tonsillotomie nachzuweisen. Aber vielleicht nochmal zurück jetzt zu Chirurgie, also Operationstechnik. Da ist es ja so, dass es zwischen den Häusern große Unterschiede gibt. Ich erinnere mich noch an einen Spruch von einem Kollegen aus Mainz, glaube ich, der sagte, gibt es bei euch Kooperation? Dann würde ich überhaupt gar keine Mandel-OPs machen. Was meinst du noch zur Methodik? Sollten wir da nochmal was sagen?
Also was mich hier häufig angesprochen hat, ist der beliebte Satz, das haben wir schon immer so gemacht.
Natürlich.
Und ich glaube, das ist auch ein Satz, den gibt es in mehreren Häusern. Also da ist halt mal eine Methodik eingeführt worden, warum auch immer. Und so wird das halt dann so gemacht. Vielleicht der erste wichtige Satz vorab. Es gibt nach der aktuellen Fachgesellschaftsposition kein einzelnes Instrument oder keine einzelne Methode, keine Technik, die insgesamt klar den anderen überlegen wäre. Also man kann sich als Operateur eigentlich die Verfahren raussuchen, was in den eigenen Händen am besten funktioniert. Was wichtig ist, ist eben die Erfahrung des Operateurs, die richtige Indikationsstellung, das ist wahrscheinlich immer mit das Wichtigste, und das Blutungsmanagement in der OP.
Genau, und die Erfahrung ist ja schon mal so ein Ding, das ist ja häufig ein Anfängereingriff. Das ist ein Eingriff, wo häufig eben Assistenten auch mit anfangen müssen. Wir sind ja auch ein Ausbildungsbetrieb hier. Ist immer ein Facharzt respektive Oberarzt dabei. Aber klar, das merkt man natürlich dann am Ende unter Umständen auch. Ne? Also die Technik, die wir hier jetzt einführen, und ich glaube, das ist die verbreitetste auch in Deutschland, ist die klassische Cold-Steel-Technik mit einem Respiratorium, einer Pinzette und einer Schere. Das heißt, man fasst die Tonsille, luxiert die ein bisschen aus ihrem Bett heraus, macht eine Schlitzung am Bereich des Gaumenbogens mit einer Schere oder mit so einem spitzen Inzisionsnadel, die auf dem Respiratorium hinten ist. Und dann stellt man eben den Tonsillenoberpol dar. Häufig sieht man da schon so ein oberes Polgefäß, das man ligieren kann oder koaguliert. Und dann wird das halt mit so einem halbscharfen Instrument, dieses Respiratorium oder Respiratorium, eben aus diesem Bett heraus gelöst und im Idealfall am kaudalen Pol noch ein Gefäß ligiert oder auch abgesetzt. Und so schält man die im Prinzip raus. Ne? So wie man auch andere Sachen disseziert in der Chirurgie, ein bisschen Spannung aufbauen und dann die Tonsille aus dem Bett rauslösen. Der Vorteil, es gibt zumindest, wenn man nicht verödet, keine thermische Gewebeschädigung, zumindest nicht in der gesamten Tonsillenloge. und es ist anatomisch sauber und gut standardisiert. Und es ist so, dass halt, wenn es dann irgendwo dort blutet, dann muss man häufig eben zusätzlich koagulieren. Das heißt, es kommt dann doch zu thermischen Schädigungen. Oder man setzt eine Ligatur, aber das ist gar nicht so trivial einfach, da unten zu ligieren. Also das muss man sagen, ne?
Und im Gegensatz zu diesen Cold-Steel-Technik gibt es verschiedene Technik, die mit elektrochirurgischen Verfahren arbeiten. Die haben halt den Vorteil, die bieten eine gute Hämostase. Und dadurch kann man auch schneller sein, als wenn man mit Cold Steel arbeitet. Aber der Preis dafür, also wenn man jetzt Kopulation oder Diathermie macht, dann hat man eben eine thermische Gewebeschädigung über die ganze Größe der Tonsille. Und das ist jetzt nicht verboten, das zu tun, aber es ist eben eine andere Gewebephysik, die man dann da hat. Und das kann natürlich auch wieder hinterher Probleme machen.
Ja, und die Kopulation arbeitet ebenfalls mit Radiofrequenzenergie, aber über ein Plasmafeld in einer Kochsalzlösung. Und der Vorteil ist eben eine deutlich geringere Hitzebelastung im Gewebe. Und das ist entsprechend schonender als die klassische Diathermie. Und das macht die Kopulation eben besonders attraktiv für intrakapsuläre Verfahren. Das heißt, wenn man die innere Haut, die Kapsel der Mandel, stehen lässt, als eine Art Schutz, damit es nicht so blutet. Und man kann halt, wie gesagt, keinen pauschalen Gesamtsieg für eine dieser Methoden belegen. Also es hängt wie immer sehr davon ab, wer sich mit welcher Methodik wohlfühlt.
Jetzt kommt nochmal ein Schlaubi-Schlumpf-Moment.
Ja.
Wusstest du, dass die Kopulation oder Coplation, dass es ein Kunstwort ist? Eigentlich zusammengesetzt aus Controlled Ablation?
Nee.
Siehst du? Wieder was gelernt.
Ich muss das nicht wissen.
Nein, aber es ist immer wieder schön, was man alles lesen und lernen kann. Genau. Aber zurück zum Thema. Es gibt noch andere Verfahren. Also Microdebrider sind in den USA relativ populär. Die macht man so zu Tonsillotomien. Was relativ häufig nachgefragt wird von Elternteilen, ist Laser. Also machen Sie das mit dem Laser. Und der CO2-Laser, den man dafür verwenden kann, der ist sehr präzise und sorgt sicherlich für eine übersichtliche und blutarme OP. Aber auch da hat man wieder die Wärmeeinwirkung auf das Gewebe. Und es gibt Studien, die sagen, dass postoperativ die Schmerzen, wenn man das mit dem Laser, die Tonsillen entfernt, bei den Patienten tendenziell höher sein können und die Wundheilung insgesamt langsamer verläuft.
Ja, gibt es aus München, glaube ich. Klaus Stelter hat er mal auf irgendeinem Kongress vorgestellt. Eine kleine Studie, da haben sie auf der einen Seite, glaube ich, Laser gemacht und auf der anderen Radiofrequenz und herausgefunden, dass es oder so ähnlich. Also Laser ist viel Marketing. Das ist immer, was ich den Eltern sage. Ja, wir benutzen den Microdebrider hier, wir benutzen den Laser an den Stellen, wo es Sinn macht, ich am Steigbügel zum Beispiel für die Stapedotomie oder beim Lasern im Larynx, hatten wir ja auch drüber gesprochen, da hat er einfach einen riesen Vorteil. Aber an der Mandel, ist nur Marketing.
Genau, und dann Ultraschallskalpelle und sonstiges, Guillotine, also alles gibt's technisch. Nochmal, es gibt keinen überzeugenden Nachweis, dass eins dieser Instrumente pauschal das Beste für alle Situationen ist. Also, Technik ist wichtig, aber nicht das Instrument, sondern die Technik des Operateurs. Aber die wichtigste Sache ist die Indikation und die muss richtig gestellt sein.
Okay, dann kommen wir nochmal zu der zentralen schweren Komplikation von beiden Eingriffen. Das ist die Nachblutung, die ja auch verzögert auftreten kann und in seltenen Fällen auch lebensbedrohlich ist. Ja, und dazu kommen eben dann noch die Reoperationen zur Blutstillung, Bluttransfusion, Aspiration. Also ist das Hauptthema schlussendlich, wenn wir über gravierende Komplikationen sprechen.
Genau, und das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, so circa 5% ist aus den Studien in der Leitlinie in Deutschland das Nachblutungsrisiko. Wenn man jetzt nochmal nach Schweden guckt, in das schwedische Register, die haben eine Nachblutungen, aber die gucken nur die Nachblutungen an, die wirklich eine chirurgische Blutstillung erfordern. Die anderen werden sie wahrscheinlich nicht erfassen können. Und da liegt das Nachblutungsrisiko, dass man wirklich chirurgisch ran muss, bei einer TT bei 0,1% und bei einer TE bei 0,5%. Und Studien zeigen ein etwa dreifach höheres Risiko für Nachblutung bei einer TE gegenüber einer TT, wenn man alle Altersgruppen eben zusammennimmt.
Also meine persönliche Erfahrung hier jetzt aus dem Hintergrunddienst, wo eigentlich die kommen immer nachts, die Blutung oder abends, ist, dass bei Kindern ich eigentlich nur TE-Nachblutung sehe, ist ganz selten TT, aber bei Erwachsenen die TT häufiger nachblutet. Also weiß nicht, ob so häufig wie bei der TE, zumindest hier in unseren Händen, aber es ist die TT blutet bei Erwachsenen schon immer wieder auch mal nach. Ne?
Wir sollten vielleicht ein lokales Nachblutungsregister mal anfangen.
Genau, ein nicht eminenzbasiertes.
Und dann gibt es natürlich auch noch so kleinere Komplikationen wie Verletzungen der Lippe, der Zähne, der Zunge in der OP oder das Zäpfchen kann man mal ankratzen oder den vorderen Gaumensegel, das hinteren Gaumensegel. Dadurch kann es dann ein offenes Näseln geben. Aber so Nervenverletzungen oder tiefe Halsinfektionen, das ist ja echt selten. Also es ist im Buch beschrieben bis zu einer Mediastinitis, aber sowas habe ich hier noch nie gesehen.
Nee, aber was es gibt, sind diese Resonanzveränderungen und das wird unterschätzt. Also gerade so Sänger und professionelle Sprecher, die können eine Stimmveränderung haben. Das kann problematisch sein. Ja, das Kriesel-Syndrom ist jetzt gar nicht so selten. Vielleicht bei der Mandeloperation nicht so häufig wie bei der Adenotomie. Schlussendlich einfach Schmerzen beim Kopfwenden, weil die prävertebrale Faszie sich infiziert. Ja, aber das sind eben Sachen, über die muss man auch mit den Leuten sprechen. Ne? Und nervale Schäden an der Zunge habe ich ein Gutachten drüber schreiben müssen für eine andere Klinik. Also ist etwas, was extrem selten vorkommt, aber passieren kann.
Was man aber immer noch erwähnen muss, ist natürlich für die Patienten einfach eine konsequente Schmerztherapie. Also vielleicht nicht erst Schmerzmittel nehmen, wenn es gar nicht anders geht, sondern einfach regelmäßig in den ersten Tagen viel trinken, also ausreichend trinken und körperliche Schonung.
Genau. Und ich denke, wir sollten jetzt zur körperlichen Aktivität übergehen. Ostern steht vor der Tür. Deswegen würde ich sagen, wir haben schon ziemlich ausführlich über unsere kleinen Ostereier im Rachen gesprochen. Tobias, ich finde, du solltest nochmal eine deiner fantastischen Zusammenfassungen zum Schluss bringen, wenn du einverstanden bist.
Aber klar doch. Also, wir haben heute gesprochen über TE und TT. Beide Eingriffe sind tatsächlich an der Tonsille, aber behandeln unterschiedliche Probleme. Wir hatten gesagt, bei kindlichem Tonsillenhyperplasie mit Obstruktionen ist die TT sehr attraktiv und kurzfristig eben der morbiditätsärmere Eingriff. Bei rezidivierenden akuten Tonsillitiden bleibt eigentlich die TE die robuste Standardoperation. Eine TT ist eben nur in ausgewählten Konstellationen sinnvoll und man muss mit den Patienten über die Folgen sprechen, also diese unsichere Langzeitevidenz. Die bestbelegten Vorteile der TT sind, dass man weniger Schmerzen hat, dass man weniger Schmerzmittel dadurch braucht, dass man früher normal essen kann und dass es weniger nachblutet. Und die eigentliche Qualität liegt, würde ich sagen, in der Indikationsstellung und erst dann in der Instrumentenauswahl, wo es keine klare Überlegenheit gibt.
Dazu kann ich nur sagen, Amen. Ich finde, du hast das heute besonders schön zusammengefasst. Es ist fast wie ein Abstract für eine Publikation. Ich bedanke mich für diese schöne Osterfolge.
Und dann bleibt mir noch zu sagen, dann war das die Osterfolge Nummer 31 von Hals über Kopf. Wir hören uns.
Tschüss.
Tschüss. Yo, let's talk about ENT. AB, let's chat. It's all about the knowledge. The doctor in the lab. Talking ears, nose, throat. That's what we do. Diagnosing symptoms. Keeping you all brand new. Let's talk about ENT. Come on and learn with me. All about the treatment from A to Z. From allergies to tonsils. We'll take care of you. Let's talk about ENT.